Wir haben uns mit der Situation lange überfordert und allein gefühlt, bis wir uns kennengelernt haben und gemerkt haben, okay, krass, anderen geht's echt auch so. Also, falls ihr gerade alleinerziehend seid und euch manchmal alles über den Kopf wächst und ihr mental struggelt, dann seid ihr hier genau richtig.
Wir sprechen über Tabus, über die Scham, die uns begleitet, Angst vorm Scheitern, Wut und auch Überforderung.
Und über dieses ständige Gefühl, funktionieren zu müssen.
Obwohl es an allen Ecken und Enden brennt. Wichtig, wir sind keine Expertinnen. Uns geht es auch nicht um Diagnosen oder schlaue Ratschläge.
Wir wollen lediglich unsere Story teilen und vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle wieder.
Ich bin Iri.
Und ich bin Caro. Und zusammen sind wir Moms on the Edge.
Ja, wir haben gerade schon festgestellt, dass heute irgendwie ein bisschen holprig ist. Ne, Caro?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich ganz aufgewühlt innerlich. Ich glaube, es war auch nicht so schlau, einen Kaffee zu trinken davor. Das hilft mir immer nicht. Ich habe gestern Nachmittag, glaube ich, auch schon zu spät eingetrunken. Ich wollte richtig früh ins Bett gehen und habe dann auch Licht ausgemacht und alles aus. Und war so, okay, ich bin ready. Und innerlich war ich so, boom, ich bin wach. Kenne ich sonst eigentlich nicht von mir. Also ich bin schon eigentlich immer viel zu lange wach, ja, aber sonst ist es auch so, ja, wenn ich dann liege und alles ist aus, dann, wenn ich mich dazu entschieden habe einmal, sag ich mal so, dann geht es auch recht schnell.
Du kriegst jetzt Kaffeeverbot bei mir.
Ja, finde ich gut. I need the support.
Aber jetzt sitzen wir hier ja schön mit unserem Tee, sehr ganz gut, gemütlich, ja, zwischen den ganzen Lampen, die ich hier so für meine Kinder habe, in meinem Bett. Also kommen wir jetzt erstmal in dieses Gemütliche rein. Hoffentlich. Du bist ja ein bisschen aufgewühlt.
Ja, ich glaube, ich bin auch deshalb aufgewühlt. Soll ich mit dem Rant der Woche starten?
Ja, gib mir den Rant.
Ich hau mal raus. Also, wir haben ja schon erzählt, dass unsere Kinder hatten im Januar Geburtstag, also zwei von unseren Kindern. Es gibt ja hier insgesamt drei Kinder, über die wir ab und zu mal sprechen. Aber meine Tochter hat im Januar und ich habe den Geburtstag weit nach hinten verschoben. Jetzt auf den Anfang März. Und jetzt ist es so, dass ich da so eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet habe, damit ich mit den Eltern kommunizieren kann. Geschenke, Einladungen etc. pp. Alle Fragen natürlich, also damit alle Fragen beantwortet werden können und der Ort und so weiter. Und ja, jetzt sperrt WhatsApp meinen Account auf einmal.
Oh Mann.
Ja, richtig dumm. Ich könnte mir einen Arsch beißen, weil ich habe denen natürlich eine E-Mail geschrieben, aber die wird wahrscheinlich in der Versenkung untergehen, verschwinden. Und ich denke mal, ich brauche jetzt eine neue Handynummer.
Lebenslange WhatsApp-Sperre, oder wie?
Nee, das nicht, aber halt in Bezug auf diese Nummer. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie das ist in Deutschland? Dass, in Amerika ist ja so, wenn du irgendwie deine Handynummer abgibst aus irgendeinem Grund, so, die kriegt dann halt jemand anders. Ich glaube, in der UK ist es auch so. Dann werden halt die Nummern weitervergeben an eine andere Person irgendwann.
Ich habe auch schon wilde Erfahrungen gemacht. Mir ist es auch schon passiert mit einer neuen Handynummer, dass ich dann ständig Nachrichten bekommen habe, irgendwie, ja, hallo Dieter oder keine Ahnung, oder Anrufe, ja. Das war dann eine bestimmte Nummer, also nicht eine bestimmte von meinen Telefonnummern, die ich hatte, wo das halt ständig passiert ist. Und da denke ich mir dann schon, okay, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Und dann auch nicht nur von einer Person kontaktiert.
Okay. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, also falls ich diese Nummer jetzt final abgeben sollte und die dann jemand anderes bekommt, hat er keinen Zugriff auf WhatsApp mehr. Na, also, oder um ehrlich zu sein, habe ich so ein bisschen Hoffnung noch, dass sich das eventuell auflöst, aber klein. Die Hoffnung ist sehr klein, sehr gering.
Das hört sich ganz schön stressig an, dass du jetzt gerade diese ganze Orga hast und der Geburtstag am Wochenende stattfindet, wenn die ganzen Eltern schreiben und Geschenkideen hervorbringen oder du vielleicht auch nochmal eine Änderung hast, irgendwie kommt eine halbe Stunde später oder was weiß ich, und auf diese Gruppe keinen Zugriff hast, hört sich ganz schön stressig an.
Ja, das. Und mein Energielevel ist auch irgendwie extrem low und mein Gemütszustand irgendwie auch nicht so und shoppe. Ich bin so kurz vor meinen Tagen und denke mir eigentlich innerlich so, oh, irgendwie hängt die, der innere Haussegen hängt schief. Ich kann das gar nicht richtig benennen, aber ich merke nur so, eigentlich würde ich mich gern verkriechen. Geburtstage sind für mich echt immer eine riesen Herausforderung, weil wir, weiß ich nicht, dass ich glaube, ich will meine Tochter super zufriedenstellen und wir hatten noch nicht so mega viele Partys, wo sie hinterher dachte, das war ja ganz, ganz toll. Es gab so ein, zwei, aber ja, ich glaube, es sind auch schon wieder echt viele Kinder und so weiter. Ich mache mir zu viele Gedanken. Ne?
Ich finde, in der heutigen Zeit sind die Kinder eh nicht zufriedenzustellen. Also das, was wir an Geburtstagseinladungen schon hatten, da denke ich immer, das kann man gar nicht mehr toppen. Bei uns zum Beispiel in der Klasse von meiner großen Tochter, da wird dann die ganze Klasse eingeladen. Und dann machen die so richtig krasse Sachen. Und ich denke mir immer, boah, wie viel muss dieser Geburtstag auch gekostet haben? Und alle kriegen Goodiebags und sowas.
Ich hasse Goodiebags.
Ich hasse
Goodiebags. Ich erschieße mich, wenn ich Goodiebags packen muss.
Ich finde das ganz schrecklich.
Das höchste der Gefühle ist für mich, ja, wenn ihr was bastelt auf dem Geburtstag, dann packt ihr das in eure Goodiebag und dann gibt es vielleicht noch Gummibärchen dazu. Und das, Leute, sorry. Das
komm, wir schwören uns, dass wir das nicht mehr machen. Okay,
es ist packt. Zu spät, also dann fürs nächste Jahr. Weil ich hab,
wir müssen das jetzt abbrechen.
Für diesen. Ja, nee, aber für diesen Geburtstag habe ich tatsächlich schon eine Kleinigkeit für alle. Also es ist wirklich was ganz Mini-mäßiges, aber...
Okay, selbst schuld.
Ja.
Nein, ich mache natürlich nur Spaß.
The pressure is on. Also wenn ich mir das halt so angucke, was andere Eltern organisieren und auf die Beine stellen, nicht nur in Sachen Goodiebags, sondern ja.
Ja, ich habe da irgendwie... mit meiner großen Tochter ein bisschen Glück, weil die mag ja nicht so gerne diese großen Geburtstage. Das hatte ich, glaube ich, in der ersten
Folge. Ich bin zum Glück überhaupt nicht neidisch.
Ja, ich finde, große Partys sind einfach immer so viel Stress. Und wenn ich selber Geburtstag habe und eine große Party schmeiße, dann hat man immer so ultra viel zu tun und kann das nicht richtig genießen. Für die Kinder ist natürlich toll, weil da machen wir noch alles und die können das dann in Ruhe feiern.
Ja, ich hoffe.
Ich glaube, das wird eine richtig coole Party. Das wird auch alles hinhauen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich kann total verstehen, gerade in Bezug auch auf dieses hormonelle Chaos, dass man da dann auch immer noch mal extra Stress hat. Also wir sind uns auch da ja sehr ähnlich und haben beide diese krassen PMS-Probleme und diesen Aufschwung zur Eisprungphase und dann irgendwie... geht es in Richtung Periode und man ist völlig am Ende und fühlt sich wie ein anderer Mensch einfach.
Ja, aber so, also wirklich so extrem von, ich habe ultra viel Energie, ich finde mich selber total super, zu, ja, wenn das Östrogen wieder abflacht, ins genaue Gegenteil. Ich finde mich überhaupt nicht super, jetzt mal ganz milde ausgedrückt, körperlich nicht ansehnlich und so weiter und dann... Ja, aber der Alltag bleibt ja der gleiche. So.
Ja. Ja, ich kenne das sehr gut. Ich hatte ja, vielleicht kurze Story dazu. Ich hatte ja auch so extreme Probleme mit dem PMS. Und bei mir war das dann ja auch immer so, dass ich mich dann auch depressiv gefühlt habe, kurz vor meiner Periode. Mhm. Und wirklich dann auch teilweise bis zu anderthalb Wochen. Ich habe dann schon gemerkt, oh nee, es geht schon wieder in meinem Kopf los und da habe ich es körperlich noch nicht mal gemerkt. Mhm. Einfach wie im Nebel und man hat keine Energie mehr, man fühlt sich nie ausgeschlafen, man ist blass und sieht einfach schlecht und ungesund dann ja auch in den Momenten oft aus.
Und auch nur am Scheiße fressen, also
ja,
links
ja.
Und rechts einfach stopfen.
Obwohl so man es dann unsinnig. In dem Moment nicht sollte natürlich, aber das ist ja oft so, dass man diese Selbstfürsorge nicht aufrechterhalten kann, wenn es einem gerade schon nicht so gut geht.
Ja.
Ich bin dann zum Gynäkologen gegangen und habe das angesprochen, dass ich oft diese extrem depressiven Phasen habe. Und wir hatten uns kurz vorher schon gesehen, da hatte ich die Krebsvorsorge, also Brustkrebsvorsorge und hier Gebärmutterhalskrebs und sowas. Und dann war ich total gut drauf und dann bin ich zwei Wochen später so quasi notfallmäßig in die Praxis gestolpert und habe gesagt, dass es mir so extrem schlecht geht, dass ich mich so depressiv fühle. Und wir haben über extremer PMS, also PMDS nennt man das auch, wo man dann diese krassen depressiven Verstimmungen hat. Ja, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und der Gynäkologe ist wirklich super. Der hat das auch total ernst genommen und hat ja, mir dann eine Pille empfohlen. Ich bin seit vielen Jahren eigentlich immer gegen die Antibabypille gewesen und habe nicht mehr hormonell verhütet und habe dann mit ihm ausklamüsert, welche Pille denn okay wäre für mich. Also es gibt ja in meiner Familie eine große Brustkrebsvorgeschichte und da wollte ich auf jeden Fall keine Östrogene mehr zuführen und habe dann halt gesagt, okay, Östrogene kommen für mich nicht in Frage, jetzt nehme ich eine reine Gestagenpille. Und ich muss sagen, also ich habe ja schon nach ein paar Wochen eine Änderung gemerkt und jetzt nehme ich die seit ungefähr 6 Monaten und ich habe gar keine starken Schwankungen mehr. Ich will dafür auch keine Werbung machen. Ich finde nur einfach, wenn man wirklich merkt, man ist depressiv in dieser Phase, dann muss man, ob jetzt auf einem naturheilkundlichen Weg oder auch durch Zuführen von Hormonen, irgendwie versuchen, das wieder in Balance zu bringen. Was aber noch wichtig ist dazu zu sagen, bei PMDS handelt es sich eigentlich nicht um eine hormonelle Krankheit im Sinne von, die Hormone sind nicht im Gleichgewicht, sondern das Gehirn kommt quasi mit diesen natürlichen Schwankungen der Hormone während des Zykluses nicht zurecht und ja, kann das nicht verarbeiten. Und deshalb kommt es dann zu dieser Störung. Ich kann nur sagen, das hat geholfen und es gibt ja auch viele Wege, so irgendwie diese
Richtung Mönchspfeffer.
Genau, aber das hat nicht so viel geholfen. Es gab auch viele Dinge, die haben dann mal einen Monat geholfen und dann war es wieder ja,
ach so.
Wie vorher. Aber es ist auch wichtig, da genau hinzuschauen und dass man nicht sagt, das ist normal, alle haben mal PMS, sondern wenn man sich wirklich damit gar nicht gut fühlt, auch da wirklich mit dem Arzt drüber sprechen.
Okay, ich pack's auf meine To-Do-Liste.
Aber es ist echt bitter jetzt auch, dass du es jetzt gerade bei der Geburtstagsvorbereitung, dass du in dieser Phase steckst.
Ist immer so. Also immer, wenn kurz bevor ich in Urlaub fahre oder so eben am Start des Urlaubs geht das so los oder ja, immer, weißt du, wenn was ansteht, wo man denkt, okay, jetzt brauche ich Energie und Good Vibes und so. Ja, immer zum passenden Moment.
Oh Mann.
Ja.
Also wir halten fest, dir geht es gerade nicht so gut von dem Energielevel her.
Ja. Also ganz merkwürdig, körperlich ultramüde, innerlich total aufgewühlt. Genau.
Ich hoffe, wenn der Geburtstag vorbei ist, kannst du dir ein bisschen Zeit für dich nehmen und, weiß nicht, mal ein schönes, heißes, langes Bad nehmen oder irgendwie sowas,
ja, was sowas
gut tut.
Ich brauche immer 100 Jahre, mich dazu zu entscheiden, in die Badewanne zu gehen. Oder das ist, weiß ich, ist für mich nicht so ein riesen Entspannungsfaktor. Aber okay, ganz anderes Thema.
Nee, also du musst einfach, glaube ich, irgendwas finden, was dir gut tut. Kannst ja auch ein Bild malen.
Ja, ich glaube, sowas muss ich machen.
Ja, ich habe hier gerade so riesige Malen nach Zahlen für Erwachsene, die stundenlang dauern. Danach hast du wirklich die Nackenschmerzen des Todes. Aber
oder macht Puzzeln. Spaß.
Ja, hol dir so ein 1000-Teile-Puzzle. Richtig gut.
Oh, dann liegt das immer überall rum, weil ich habe neulich so ein Video gesehen. Da hat jemand irgendwie so Symptome für ADHS aufgezählt und meinte, ja, ich muss alles offensichtlich rumliegen haben, weil ich sonst die Sachen vergesse. Und ich dachte so, oh Gott, ich kenne das. Deswegen liegt bei mir auch alles rum.
Ja.
Aber du hast es so liebevoll ausgedrückt, es ist so ein aufgeräumtes Chaos oder was hast du noch nicht gesagt? Ist ja auch egal, wir schweifen total ab.
Okay, so zum Thema, gut. Ne, wie... wie es dir gerade geht und ja. Die große Frage ist ja auch, wie viel bekommen eigentlich die Kinder von unserem Stress so mit?
Ja.
Nicht nur dieser Arbeitsstress, den man so hat oder, weiß ich nicht, halt dieses ganze Organisatorische, sondern auch, wie viel bekommen die Kinder von unserem emotionalen Stress mit? Und ich glaube, sehr viel.
Ja, ich glaube auch mehr, als man sich wünscht. Das sieht man... Das, ja, wenn man so zurückblickt, glaube ich, erkennt man das schon an vielen Situationen im Kleinkindalter.
Ja, ich glaube, es geht schon darüber hinaus so ein bisschen. Also ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich während der Schwangerschaft schon war, dass sich vieles irgendwie aufs Kind übertragen hat. Was ich super beängstigend finde und ich weiß auch gar nicht, ja, ob es halt tatsächlich so ist. Ich habe nur das Gefühl, dass sich bei meiner Tochter durch diesen Trennungsschmerz, also dass der Vater sich von mir getrennt hat, dass sich da schon ganz viel übertragen hat. Ich habe das
In der Schwangerschaft selbst, meinst
du? In der Schwangerschaft selbst. Diese traurigen Gefühle. Ich habe früh auch gemerkt, also in der Schwangerschaft, als man dann die ersten Bewegungen wahrgenommen hat, dass es alles sehr nervös war, ganz anders als in der ersten Schwangerschaft. Man sagt, jedes Kind ist anders, jede Schwangerschaft ist anders, jeder Babybauch ist anders. Ja. Ich habe aber immer das Gefühl gehabt, so, das wird anstrengend.
Ich weiß nicht, ich glaube, man hat schon irgendwie ein gutes Gefühl für sich und sein Kind, also... Ja, ob man das jetzt wissenschaftlich belegen kann oder nicht, kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen, aber ich habe das schon auch ähnlich erlebt, also vor allem in so Rückblicken irgendwie.
Ich hatte so das Gefühl, dass sich das direkt bewahrheitet hat, als meine Tochter geboren ist und ich sie das erste Mal gesehen habe, da wusste ich schon, dass ich das, was ich im Bauch gespürt habe von ihr, dass es genau, also das Kind ist, wie ich es mir vorgestellt habe, mit genau der Energie und genauso wenig Frustrationstoleranz, wie ich mir das gedacht habe. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, dass sich das direkt gezeigt hat bei ihr. Ich weiß auch nicht, ob das diese negativen Glaubenssätze sind, aber ich weiß, dass ich sofort gemerkt habe, okay, da hat sich irgendwie ganz viel von meinem Schmerz aus meiner Sicht auf sie übertragen.
Hast du situative Beispiele, an denen du das dann festgemacht hast oder machen kannst?
Ja, also erstmal natürlich, dass viele schreien. Das hatte dann auch schnell ein Muster. Und sie hat direkt geschrien und eigentlich auch nicht mehr so richtig aufgehört. Man sagt immer bei so Schreikindern, dass das eher erst nach ein paar Wochen anfängt, so 2 Wochen nach der Geburt. Bei meiner Tochter war das direkt so. Also sie hat sehr viel geschrien, aber noch nicht so ausgeprägt und stundenlang. Das hat sich dann erst so ein bisschen später manifestiert, dass es so um 16 Uhr losging. Nana, bis 22, 23 Uhr war Geschrei. Was auch nicht ganz ins Muster passt, ist, dass sie durchgeschlafen hat, bis auf das Trinken, also sie hat halt, ich habe sie nachts gestillt, sie hat aber dann nur so Schmatzgeräusche gemacht und hat sich nicht wieder richtig in Rage geschrien. Also sie hat nicht durchgeschlafen, aber sie hatte sich, glaube ich, den ganzen Tag über so verausgabt, das sind ja 6 Stunden.
Das wollte ich gerade sagen, die war K.O.
Ja, die war völlig K.O. Dann war es oft so, dass ich sie, also ich konnte sie meistens gar nicht beruhigen, aber wenn, dann war es so, dass man mit ihr ins dunkle Zimmer musste und sie so abschirmen musste. Ich musste mich teilweise mit meinem Oberkörper sanft auf sie drauflegen und ihr dabei die Augen zuhalten, damit sie wieder zurechtkommt. Ich habe gemerkt, dass sie sich von mir abgestoßen hat und mich gleichzeitig die ganze Zeit brauchte. Sie wollte immer auf dem Arm sein, wie alle neugeborenen Babys das wahrscheinlich gern haben. Aber sie hat mich auch weggedrückt. Also sie hat mich immer sie hat sich von meinem Oberkörper so nach hinten abgedrückt. Ich dachte auch erst, das wären Bauchschmerzen, also diese klassischen Koliken. Das war es aber nicht. Also zumindest war es es irgendwann nicht mehr, weil das ist ja, hat ja auch länger angehalten. Und ich konnte sie nicht im Kinderwagen ablegen, aber ich konnte sie auch nicht in der Trage tragen. Und ich wollte unbedingt tragen. Und ich habe dann...
Was macht man dann? Also so...
Ja. Ich bin dann nach ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war, das war 6 bis 8 Wochen alt war sie, würde ich schätzen, bin ich dann zu einer Trageberaterin gegangen und habe gesagt, ich finde es komisch, dass ich sie nicht in der Trage tragen kann, weil sie sich von mir abdrückt und auch dort diese extremen Schreianfälle bekommt. Das war für mich der Augenöffner schlechthin. Also ich bin da hingekommen, weil ich einfach dachte, ich mache technisch was falsch. Obwohl ich mir eigentlich mal sicher war, ich habe mir so viele Tutorials angeguckt, ich binde das alles richtig. Also es war so ein Mix aus Trage und Tuch. Ja, ich hatte mal das Gefühl, ich mache das alles eigentlich richtig, aber irgendwas muss falsch sein, dass sie so schreit. Und diese Trageberaterin hat sich dann ganz lange mit mir unterhalten und mit mir auseinandergesetzt. Und die hat dann irgendwann gesagt, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Und dann habe ich ihr erzählt, wie die Schwangerschaft abgelaufen ist. Und sie hat zu mir gesagt, dass wir ein emotionales Problem haben. Sie stößt sich von mir ab, weil sie meinen Herzschmerz spürt. Und das fand ich so traurig. Und gleichzeitig hat das den Knoten gelöst, weil ich sie am nächsten Tag tragen konnte.
Das ist so verrückt.
Ja, ich habe mir von der Trageberaterin eine Trage ausgeliehen und dann bin ich mit ihr draußen rumgelaufen und ich konnte es nicht fassen, dass ich sie länger als eine halbe Stunde getragen habe. Vorher gingen immer nur ein paar Minuten und dann habe ich mir dieselbe Trage auch bestellt. Und ich war wirklich überglücklich und habe gedacht, okay, einfach, dass das Problem so beim Namen genannt ja. wurde.
Den Knoten auf jeden Fall platzen lassen, so, ne?
Genau, es ist einfach besser geworden und ich habe halt gespürt, dass sie viel von mir aufgenommen hat, viel von meiner Frustration vielleicht auch, viel von meiner, ja, Wut. Nicht nur Trauer, einfach diese Wut auch. Man hat halt gemerkt, dass sie immer sehr wütend geschrien hat und sie kann ja auch immer noch sehr wütend werden, jetzt mit 4 Jahren. Aber es hat es um einiges besser gemacht und ich konnte diese Beziehung zwischen uns besser verstehen. Das sind so die Beispiele, würde ich sagen. Wie ist es denn bei dir? Also du hattest ja auch die Trennung in der Schwangerschaft.
Ja, genau. Es gab auch eine Trennung in der Schwangerschaft. Es war sehr achterbahnig, also Trennung mit Wiederannäherung und dann doch wieder auseinandergehen. Und diese Info, dass es irgendwie noch eine andere Frau gibt und so weiter. Also sehr emotional alles nicht einfach, neben den ganzen anderen Dingen, die man während der Schwangerschaft noch bewältigen und organisieren muss. Und durch meine eigene Geschichte habe ich mir zu dem Zeitpunkt eben schon Sorgen darüber gemacht, ja, was ich von meinen Emotionen, durch die ich so durchgehe, irgendwie übertrage, wo wir vielleicht auch wieder beim Thema schlechtes Gewissen sind, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen, warum ich das glaube. Und zwar, ja, ich habe so ein bisschen mit meiner Tochter, sag ich mal, meine eigene Geschichte wiederholt oder auch die meiner Mutter, weil meine Mutter ist auch schwanger geworden mit mir damals und mein Vater hat sich daraufhin abgewendet, was für sie natürlich auch einen großen Schmerz bedeutet hat. Und
er hat sich richtig getrennt, oder?
Er hat sich getrennt, ja, genau. Und man kann aber jetzt sagen, es gab ein Happy End. Mein Papa ist zurückgekommen und ich kenne ihn seit Stunde null. Also ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich offiziell weiß, mein Papa ist nicht da. Also ich habe auch nicht quasi diese Zusammenführung bewusst erlebt oder so. Also mein Papa ist mein Papa einfach. Aber auf meiner Reise, meine Neurodermitis zu behandeln, habe ich das systemisch irgendwann angefangen. Anfang 20 war ich da. Ich hatte diverse Krankenhausaufenthalte. Mir hat eine Hautärztin gesagt, ich bin austherapiert, sie kann nichts mehr für mich tun, außer dass ich die ganze Zeit Antiallergika nehme und, weiß ich nicht, ab und zu mal eben Cortison. Und ich war, weiß ich nicht, wie viele Wochen am Stück in einem Schub. Ja, also Neurodermitis kommt in Schüben. Es ist mal mehr, mal weniger. Und ich war von oben bis unten eigentlich aufgekratzt.
Oh Gott, das ist so schrecklich.
In dieser Zeit, genau. Und meine Mutter hat dann den Impuls gegeben, hey, wir müssen was anderes tun. Wir müssen einen alternativen Weg suchen. Und ein Teil davon war eben, das sich systemisch mal anzuschauen. Und dann waren wir bei einer Therapeutin, die mich in dieser Sitzung wie zurückgeführt hat in diese Zeit im Bauch, als ich im Bauch meiner Mutter war und dann gesagt habe, ja, oder mir erklärt hat, wie das ich versucht habe, wie auch Verantwortung zu übernehmen in dem Sinne, wie, okay, ich passe auf dich auf. Oder auch ein Gefühl von, du hast das jetzt wegen mir, kommt dieser Schmerz zustande. Ja, also die Sitzung ist auch echt schon lange her. Ich kriege das fast gar nicht mehr richtig zusammen. Ich weiß nicht, ob man das, ich hoffe, man versteht den Zusammenhang so ein bisschen. Aber ich habe mich mit meiner Mutter kürzlich auch nochmal darüber unterhalten und sie hat mir erzählt, nach dieser Sitzung ist das, was aufgeblüht war vorher an meiner Haut, hat sich extrem beruhigt.
Krass.
Und ja, ich konnte mich auch schon wieder, wie so oft, gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber
du hattest ja so eine Vermutung, also wofür Neurodermitis in dieser systemischen Welt quasi steht.
Ja, naja, so die Haut ist ja die äußere Schale, sag ich mal, die der Mensch so hat. Und da geht es auch dann viel ums Thema Abgrenzung. wenn die Hautbarriere sozusagen angegriffen ist, bedeutet das auch, dass man Schwierigkeiten haben kann, sich selbst von anderen Menschen abzugrenzen. Und das muss ich sagen, das habe ich tatsächlich bis heute, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, ich kann sehr gut Schwingungen im Raum wahrnehmen, ohne dass mir jemand sagt, was in ihm vorgeht. Ich kann es natürlich nicht so richtig benennen. Manchmal übernehme ich dann auch Sachen und checke gar nicht, wo das herkommt.
Du meinst Stimmungen?
Stimmungen, ja, ja. Also wie ich internalisiere die dann und bin auf einmal so, hey, ich war doch eben gut drauf, warum, was ist jetzt hier los? Also es ist nichts richtig Bewusstes. Es ist, ja, ich erforsche das auch alles noch. Aber ja, zurück vielleicht zu meiner Story mit der Tochter. Hatte ich eben zum einen so, also mir war bewusst, okay, ich wiederhole gerade die Story, die meine Mama durchgemacht hat. Aus einer systemischen Betrachtung sagt man auch, ja, du wiederholst das, was deine Eltern gemacht haben, auch aus Liebe zu deinen Eltern, weil du quasi, ist wie die Katze, die die Maus ans Bett bringt, so guck mal, ich habe dir was, ich mache es genauso wie du, weil ich dich so liebe, ne, also du bist mein Vorbild, du machst das ja quasi richtig in meinen Augen, ne, also, es ist
ja, man muss dazu sagen, dass deine Eltern ja einen guten Ausgang hatten. Und ja, wirklich auch noch eine glückliche Ehe führen.
Ja.
Und dass du wahrscheinlich auch unterbewusst dieses Thema hattest, es wird schon alles gut gehen.
Zu 100%. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich so lange damals quasi daran festgehalten habe, dass das, ja, dass das nochmal was wird und dass das auch was werden kann. Also da so die Hoffnung herausgeschöpft habe auch so, ja. Ja, ja.
Du hattest eine männliche Figur in deinem Leben, die dir gezeigt hat, wie es ist, ein Vater zu sein. Und man hat dann wahrscheinlich auch die Erwartung, so dazu ist dann der Mann an meiner Seite auch fähig.
Ich habe so richtig schön Copy-Paste gemacht. Naja, aber auch nur halb, weil der Druck ist nichts geworden, könnte man sagen. Meine Hoffnung ist ja nicht aufgegangen. Ich bin ja nicht nochmal mit dem Papa zusammengekommen. So ist ja der aktuelle Stand nach wie vor. Ich hatte eben Sorge, dass ich, ja, das auch eben auf anderen Ebenen auf meine Tochter überträgt.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge im Thema Einsamkeit, haben wir auch über Sicherheitsbedürfnis gesprochen. Ich glaube, das war die Folge davor, oder? Der Wut-, Schuld- und Scham-Folge.
Mhm.
Da haben wir über dieses Sicherheitsbedürfnis gesprochen, was ich immer finde, was bei deiner Tochter auch sehr doll ausgeprägt ist. Sie braucht so diese Sicherheit, Mama ist da, Mama geht nicht weg. Und ja, du brauchst das eigentlich auch, die Kontrolle darüber zu behalten, ne? Dass sie sich auch geborgen fühlt bei dir.
Ja. Ja, na klar. Also ich möchte natürlich ihr, wie soll ich sagen, ihr diesen Schutzraum bieten, auf jeden Fall. Ich habe aber oft das Gefühl, ich bin mehr körperlich da als mental. Ich meine, du hast schon recht mit dem Sicherheitsgefühl. Ich habe schon versucht, das extrem aufzufangen. Und ich glaube eben, dass das schon auch daher rührt, dass ich einfach diese, ja, so starke Emotionen gefühlt habe in der Schwangerschaft. Ja, genau. Also sehr viel Sicherheitsbedürfnis, sehr viel Wut. Ich hatte das auch manchmal wie du, so dieses irgendwie stößt sie mich ab und gleichzeitig soll ich aber auch da sein. Es gab viele Momente, wo ich nicht wusste, okay, soll ich jetzt rausgehen? Möchtest du mich da behalten? Wobei es halt Quatsch ist. Also man geht nicht raus. So. Es ist ein anderthalb-, zweijähriges Kind oder wie auch immer alt es ist. Natürlich gehst du nicht raus. Ich glaube, es gab auch noch einen anderen Schlüsselmoment. Mir war das mit dem Schlafen. Ja, das ist ja bis heute schwierig. Ich mache immer noch, wenn man so will, Einschlafbegleitung. Und man denkt sich so, okay, what the heck? Aber ich habe versucht, ab irgendeinem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 8 Monate, 9 Monate, früher glaube ich, egal. Auf jeden Fall wollte ich das hinkriegen, dass sie alleine im Bettchen einschläft und dort sich auch sicher fühlt und so weiter. Aber hat sich für mich sehr schwierig gestaltet. Ich glaube, weil ich auch da so reingestartet bin, du bist immer bei mir, du schläfst bei mir im Bett. Und ich hatte so einen kleinen, ein Zustellbett sozusagen, sodass wir nicht wirklich direkt in einem Bett waren, weil sie... Ja, und daran hatte sie sich wahrscheinlich auch gewöhnt. Aber irgendwann habe ich halt gedacht, nee, das geht so nicht mehr. Du bist zu groß, du fällst hier auch raus aus dem meinem Bett und so. Und irgendjemand hatte mir dann mal dieses, es gab so ein Buch, schlafen lernen oder ach, schieß mich tot, ich weiß nicht, wie es heißt.
Ach, diese Färbermethode, ne? Jedes Kind kann schlafen.
Jedes Kind kann schlafen lernen.
Und da sehr, sehr umstritten.
Ich bin auch kein Freund mehr. Also die Schlüsselsituation war auf jeden Fall so, ich habe mir ein bisschen was von dem Buch angelesen, habe gedacht, okay, ich versuche das mal umzusetzen. Und das ist halt, du legst das Kind hin, dann gehst du raus und dann schreit es irgendwann. Und dann gehst du wieder rein und beruhigst es, indem du eben da bist, aber du nimmst es nicht hoch. Du beruhigst es nicht damit, dass du quasi Körpernähe wirklich gibst, sondern du beugst dich dann eben ins Bett und dann streichelst nur und sagst, hey, ich bin da, es ist alles gut. Und das soll man dann in den verschiedenen Zyklen, also oder in der Häufigkeit machen, wie sich das Kind eben wieder nicht beruhigt. Also, und ich kann sagen, meine Tochter hat sich nie beruhigt und ich bin aber, weil ich glaube, die Methode so verstanden hatte, zu lange mal draußen geblieben.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, umso öfter du rein musst, desto länger sollst du diesen Zeitraum verlängern. Ich muss sagen, ich habe es auch ausprobiert mit meiner ersten Tochter, obwohl es eigentlich gar keine Einschlafprobleme war. Ich habe mir das auch so ein bisschen, glaube ich, einfach eingeredet. Aber ich glaube, das ist dieses Brutale am Buch, weil eigentlich, wie es geschrieben ist und sowas, du gehst trotzdem sehr liebevoll mit dem Kind um, aber dass du diese Zeiträume halt immer verlängerst um 5 Minuten und dann auch wirklich mal einen langen Zeitraum draußen bleiben sollst. Und ich finde, das fühlt sich so unnatürlich an und man sitzt vor dieser Tür und weint und denkt sich irgendwann, nee, ich kann das nicht. Also
ja, so war es auch. Schwierig. Also ich habe sie quasi zu lange brüllen lassen. Das Mutterherz ist einmal collapsed, weiß ich nicht, rausgerissen worden und habe das dann auch für immer abgebrochen und gesagt, nee, ist egal, ich bin jetzt einfach da. Und wenn sie mich, ja, wie auch immer geartet braucht und mit rausnehmen und I don't care, so.
Okay, aber jetzt mal so ein kleiner Sprung, weil sie ist ja 10 Jahre alt. Das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes, ne? Wie sieht's denn kleiner jetzt Sprung aus?
Ja, jetzt hat sie mich auf jeden Fall am liebsten auch dabei beim Einschlafen, aber ich glaube, in ihrer Vorstellung soll ich einfach mit ihr zusammen ins Bett gehen, halt um 8. Und dann halt auch nicht mehr aufstehen.
Nochmal so ein Rückbezug auf das Thema der Folge, wie viel sie mitbekommt. Vielleicht spürt sie auch, Mama muss mal zur Ruhe kommen. Mama ist ganz aufgewühlt und kann abends nicht früh ins Bett gehen und du kommst ja halt wirklich dann auch nicht zur Ruhe und machst dann irgendwie noch was am Handy oder am Laptop oder wie auch immer oder guckst irgendwas, ne? Du kannst nicht richtig abschalten, um diesen Schritt zu machen, dich schlafen zu legen. Ja. Das ist ja, glaube ich, so das Hauptproblem, was ich verstanden habe. Und vielleicht spürt sie auch das unterbewusst.
Aber das so bin ich immer so? Immer, immer?
Ist das eine Frage?
Ja, weil also das ist ja seit, ja, ich weiß nicht, seit sie will ja immer, dass ich das mache, also seit sie auf der Welt ist, möchte sie, dass ich da bin, wenn sie einschläft. Was also, es hat sich tatsächlich aber auch schon ein bisschen aufgeweicht, wenn ich sage, hey, pass auf, ich muss noch XY jetzt, keine Ahnung, die Küche aufräumen, nochmal ein Telefonat führen, Wäsche aufhängen, wie auch immer, dann mosert sie zwar rum und findet es nicht gut, aber es geht.
Und ja, man muss dazu sagen, du hast ja diese Grenze auch nicht gezogen. Ne? Du hast nicht gesagt, du bist jetzt alt genug, du gehst alleine schlafen und ich sag dir gute Nacht. Und das wird ja dann auch sein. Das ist ja auch klar, dass sie dann drauf besteht noch.
Ja, so viel zum Thema Grenzen nochmal. Also mich auch an der Stelle abzugrenzen, ja, fällt mir sehr schwer, ne? Weil ich würde mich nicht als Helikoptermama beschreiben, aber ich würde schon, ich glaube, ich habe so einen übermäßigen, ich möchte, dass es dir emotional gut geht und versuchen, dich aufzufangen.
So würde ich dich auch beschreiben. Also ich finde nicht, dass du eine bist, die auf dem Spielplatz irgendwie mal hinterhergerannt ist und Angst hatte, dass sie stürzt oder nee, was macht sie hier, was macht sie da, sondern eher wirklich, ich möchte einfach, dass mein Kind emotional keine Belastung hat und lieber nimmst du das, glaube ich, auf dich, als dass sie das tragen müsste. Ich finde das ganz spannend mit dieser Abgrenzungsgeschichte in Bezug auch auf die Neurodermitis, weil meine große Tochter das ja auch hatte. Finde ich irgendwie super interessant. Das ist mir nie so klar gewesen. Ich hatte halt viel auch mit so TCM, also traditionell chinesischer Medizin, zu tun und habe mich damit beschäftigt. Aber da waren ja einfach auch viele Konflikte zwischen ihrem Vater und mir. Und wir haben uns ja auch kurz nach der Geburt getrennt, also als sie halt ein Jahr war oder anderthalb.
Ich glaube, ein Jahr, weißt du, wir haben uns ja, nee, es muss,
ein bisschen länger als ein Jahr. Ich glaube, so anderthalb Jahre.
Weil als meine Tochter anderthalb war und deine zweieinhalb, haben wir uns kennengelernt und ihr wart nicht mehr zusammen.
Ja, genau.
Das heißt, neulich meintest du ein halbes Jahr vorher oder so, habt ihr euch ungefähr getrennt.
Ja, also muss sie so zwei maximal ungefähr gewesen sein. Aber ich glaube, es war eher so anderthalb. Wir haben das auch ganz kurz versucht, ne? Weil er dann auch noch länger bei mir gewohnt hat, bis er dann eine Wohnung gefunden hat. Aber es war halt schon so, dass sie nicht nur an der Neurodermitis sehr gelitten hat, die sie auch sehr früh bekommen hat. Ich glaube, mit 3 Monaten. Und dann war es aber so mit einem Jahr, anderthalb Jahren wurde es besser. Und die ganze Haut war extrem offen. Und es war wirklich ein kurzer Zeitraum, in dem sie unter dieser Erkrankung gelitten hat. Aber sehr, sehr heftig. Also schlafen mit Kratzhandschuhen, zwei große Ekzeme im Gesicht.
Und so offene Haut
im offene Gesicht. Offene Haut, auch, ja. Man hat sich auch nicht getraut, ihr irgendwas anzuziehen, was bis oben zuging, weil dann das Gesicht halt dran geklebt hat. Und das war wirklich sehr schmerzhaft. Und ich wusste, dass sie immer ein bisschen mit dem Bauch Probleme hatte, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie auch emotional sehr sensibel ist. Und sie hatte zum Beispiel auch viele andere Infekte wie Mittelohrentzündung und Mandelentzündung, aber sehr, sehr häufig Mittelohrentzündung. Und man sagt in der traditionellen chinesischen Medizin, dass Kinder, die zum Beispiel emotional irgendwie mit so Konflikten der Eltern zu tun haben, dass die halt schneller Mittelohrentzündungen bekommen und dass sie das nicht hören wollen im übertragenen Sinne. Damit habe ich mich schon sehr viel beschäftigt. Was ich auch richtig verrückt fand, ich war einmal im Urlaub, ich bin schon sehr früh in den Urlaub alleine geflogen, mit einer Freundin immer. Und das erste Mal, da war sie so 11 oder 12 Monate alt, da war ich 3 oder 4 Tage weg. Und da war sie halt mit ihrem Papa, die waren ja immer sehr eng. Es war halt auch alles super, außer dass sie mich danach nicht mehr angeguckt hat und mir nicht Hallo sagen wollte. Und das zweite Mal, als ich weg war, war sie dann mit meiner Mutter, mit der sie auch sehr eng ist. Und wir haben jetzt schon sehr früh, sind wir alle paar Wochen zu meiner Mutter an die See gefahren und haben sie besucht. Das heißt, die beiden haben auch schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Da war sie fast 2 Jahre alt und ich war, ich glaube, in Lissabon für 4 Tage und bin dann aber direkt, also als ich zurückgeflogen bin, bin ich direkt an die See gefahren zu meiner Mutter, um die beiden dann zu besuchen und die Kleine dann auch abzuholen. Wollte aber noch ein paar Tage bleiben und sie meinte, also meine Mutter meinte am Telefon, so nach 1, 2 Tagen hat sie zu mir gesagt, du, deine Tochter ist ganz komisch, die ist ganz ruhig und da, also irgendwas stimmt nicht und so. Und ich habe mir halt Sorgen gemacht, aber ich wusste auch nicht, was genau los ist. Und sie hat dann immer gesagt, ich glaube, sie brütet irgendwas aus. Naja, und dann bin ich halt zurückgeflogen und die beiden haben mich dann vom Bahnhof abgeholt, weil ich mit dem Zug dann noch dahin fahren musste. Und im Auto, da hat sie angefangen zu fiebern. Und es war wirklich so, Mama ist jetzt da, ich kann loslassen. Und hatte dann eine Mittelohrentzündung und eine Mandelentzündung. Und es musste, also da gibt es auch, das nächste Krankenhaus ist 60 Kilometer entfernt. Und dann ist zweimal dann auch am späten Nachmittag, 2 Tage hintereinander, der Notarzt gekommen, weil sie über 40 Fieber hatte. Und wirklich richtig, richtig krank. Und da habe ich so gedacht, okay, sie hat einfach, weil sie mich so vermisst hat, weil es so schlimm war, hat sie gewartet. Also dieses Ausbrechen der Krankheit hat sich so lange hingezögert, bis ich da war und bis sie sich gehen lassen konnte.
Uiuiui.
Und da war für mich irgendwie auch so klar, für mich macht das Sinn, dass so diese emotionalen, schwierigen Themen sich körperlich äußern.
Ja, erstmal vom Erzählen her empfinde ich das auch als plausibel.
Ja.
Aber vielleicht an der Stelle kann man nochmal sagen, das ist ganz wichtig, das sind unsere Erfahrungen und unsere Einschätzungen. Kann ich behaupten, dass irgendwas so ist, ne? Also jedes Kind ist auch anders und jede Erfahrung ist anders und jeder zieht andere Schlussfolgerungen daraus. Das sind unsere an der Stelle.
Ich finde einfach das ganz wichtig, dass man das gesamte Spektrum sieht.
Ja.
Und das finde ich auch gut, dass das mittlerweile immer mehr in der Schulmedizin auch ankommt. Ne? Das war zum Beispiel auch eine Ärztin, die mir das damals gesagt hat, mit diesen Mittelohrentzündungen, die aber auch naturheilkundliche Verfahren angeboten hat. Nochmal an der Stelle, was auch super wichtig ist, zu betonen, wie wir damit umgehen, wie viel unsere Kinder tragen. Mhm. Und da ist auch wieder dieses Thema, du hast es vorhin angerissen, Schuld. Mhm. Nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, wir können unsere Kinder nicht vor allem schützen.
Nein.
Der Anspruch daran ist viel zu groß. Ja. Und daran geht man dann irgendwie vielleicht auch zugrunde, wenn man sich sagt, irgendwie, ich muss mein Kind abschirmen von diesen negativen Gefühlen. Ne? Und es ist klar, dass wir Schuld empfinden. Aber auch da sehe ich das Kind irgendwie auch so als Individuum, was so seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und jeder Mensch verarbeitet irgendwie Dinge, ne? Aus seiner Kindheit, die er so mitnimmt, aus Beziehungen, aus dieser ganzen Entwicklung, die man so als Mensch durchmacht.
Ja, klar. Also auf jeden Fall. Ich glaube, man darf sich schon bemühen, da gutes Handwerkszeug auch mitzugeben, wie man mit Emotionen gut umgehen kann, dass man sie benennt, dass man sie auch haben darf. Meine Tochter hat ja manchmal, ja jetzt nicht mehr, aber ich weiß nicht, als sie so Kleinkindalter in der Kita war zum Beispiel, sie hat sich, also angenommen, sie ist gestürzt, und hat sich ganz doll wehgetan, dann hat sie sich eher steif gemacht und wie so diesen Schmerz, den sie gerade hat, versucht festzuhalten. Also nicht den eben nicht zu spüren und eben nicht rauszulassen, indem sie weint oder so, sondern sie hat versucht zu verhindern, dass sie weint. Sie wollte auch nicht weinen, das hat sie mir auch mal gesagt, ich will nicht weinen. So nach dem Motto, weinen ist was Schlechtes. Da habe ich mich auch gefragt, wo sie das wohl her hat. Von mir auf jeden Fall nicht. Ja, und eben so dieses ganz doll steif machen. Und das hat mich, ja, also meine Bemühung war da immer zu sagen, hey, ich lade dich ein, deine Gefühle zu fühlen. So, die kommen in Wellen und die gehen auch wieder. Und das ist gut und das muss raus. Und das ist alles ganz normal. Und das ist auch gut, darüber zu sprechen und so weiter.
Ja, ich finde das ganz toll, dass wir zum Beispiel das so reflektieren, das anerkennen, was unsere Kinder auch mal durchmachen, sei es so in der Schule irgendein Stress oder mit Freundinnen oder irgendwelche Misserfolge oder wie auch immer, dass wir das sehen, anerkennen, dass wir mit denen darüber sprechen und super offen dafür sind und nicht dieses, ja, was man selber vielleicht irgendwie in unserer Generation eher hatte, du bist zu weich, du bist zu sensibel und das ist halt nun mal so, das war schon immer so, stell dich nicht so an, genau, und ich merke einfach bei meiner Tochter immer wieder, dass sie so dankbar ist, dass sie mir alles erzählen kann. Manchmal in manchen Streitigkeiten mit ihren Freundinnen würde ich mich auch gern einmischen. Dann weiß ich aber so, okay, sie braucht mich fürs Vertrauen. So, sie kann es einfach erzählen.
Und für den Austausch, ne?
Genau.
So Perspektive einholen.
Ja, sie muss es irgendwie trotzdem alleine durchmachen. Ich kann nur so im Hintergrund quasi ihre Stütze sein. Aber ihre Konflikte jetzt mit 11 Jahren... muss und will sie irgendwie auf ihre Art und Weise auch austragen, sage ich mal.
Ja, aber ist auch gut. Ist doch irgendwie auch gesund zu sagen, nee Mama, ich mache das jetzt alleine.
Ja, aber es ist schwer, ne? Es ist schwer.
Ja, es gehört dazu.
Ja,
oder ich meinst du, es ist für dich schwer, das so
ja, klar.
Dann, also daneben zu stehen sozusagen und nicht.
Ja, nicht eingreifen zu können.
Ja, das hatte ich wiederum schon im Kindergartenalter. Also da gab es auch eine Situation, wo ich dachte, also das andere Kind, das hat sich so daneben benommen und ich möchte gerne eigentlich mit der Mutter und mit der Frau in der Kita sprechen und so weiter. Und meine Tochter meinte, nee, auf keinen Fall, mach das bitte nicht. Mhm. Das war für mich sehr, sehr schwer, mich da zurückzuhalten. Ich frage mich eigentlich bis heute, ob das das Richtige war. Ich habe es mit der Mutter am Ende nicht angesprochen, ich habe es dann irgendwann mal bei so einem Beurteilung oder was hat man da so, Gespräche?
Entwicklungsgespräche?
Entwicklungsgespräch, ja danke, bei einem Entwicklungsgespräch angesprochen. Aber ja, eben nicht mit der Mutter so, wie meine Tochter das auch gern gehabt hätte.
Ich glaube, du hast das ganz richtig gemacht. Ich glaube, dass man sich schon sehr zurückhalten muss, weil gerade wenn es jetzt um Themen sowas wie Ausgrenzung oder Mobbing geht oder sowas, dann ist es auch wichtig, dass man sich da ganz vorsichtig ist als Eltern, weil man denkt immer, man macht dann was Gutes für die Kinder. Mhm. Aber diese ganze Dynamik wird meistens nur noch schlimmer. Mhm. Und es ist wichtig, im Kontakt mit seinem Kind zu bleiben und auch wichtiger, das zu machen, als dass man irgendwie fürs Kind einspringt.
So, ja, aber ich meine,
stärkt dir den Rücken. Ne?
Im Kindergartenalter darf man, glaube ich, noch Anwalt sein.
Ja.
Also.
Ja, das hat sich ja auch ganz gut aufgelöst.
Ja.
Das, Sie ist ja, deine Tochter ist ja dann nochmal in die andere Kita gekommen und hat ja auch super viele Freunde und versteht sich mit allen gut. Ich glaube, das ist jetzt eine Erfahrung, die sie gemacht hat, die nicht schön war, aber...
Ich habe ihr das neulich nochmal erzählt, sie wusste das gar nicht mehr.
Ja, siehst du? Also vielleicht ist es gar nicht mehr so wichtig für sie, sage ich mal. Ne?
Ja.
Uns interessiert natürlich, wie ihr das seht. Denkt ihr, dass unsere Kinder wirklich so viel mitbekommen? Also dazu nochmal ganz kurz, es gibt auch wirklich viele Leute, die vor ihren Kindern immer ihre ganzen Probleme darlegen, ausbreiten oder vor den Kindern über die ihre Ehekrise sprechen mit ihren Freundinnen oder was weiß ich und dann denken, die Kinder hören nicht zu. Die hören alles, Leute.
Ja.
Ja, und unsere Frage ist, wie steht ihr dazu? Was denkt ihr, was Kinder unbewusst auch mitnehmen? Zum Beispiel von so emotionalem Ballast der Eltern. Wie viel bekommen Kinder damit? Und
wie geht ihr damit um?
Genau, wie geht ihr damit um? Erzählt ihr euren Kindern alles oder versucht ihr auch schon, eure Kinder auch viel fernzuhalten von solchen Problemen, die, sage ich mal, vielleicht auch noch nicht so unbedingt für Kinder geeignet sind? Lasst es uns auf jeden Fall wissen.
Ja, und dann freuen wir uns auf eine neue Folge mit euch.
Bis zum nächsten Mal.
Wir sind gespannt. Ciao.
Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Story weitergeht, wenn ihr uns auf unserer Reise begleiten wollt und hören möchtet, wie wir mit all dem umgehen, dann bleibt unbedingt dran.
Abonniert den Podcast, aktiviert die Glocke und verpasst keine Folge von Moms on the Edge. Uns hört ihr wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Und an alle Mamas da draußen, ihr seid nicht allein.
Wir hören uns.